Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wochenlang saßen Studierende allein zu Hause vor ihren Rechnern, absolvierten eine Online-Vorlesung nach der anderen und jetzt zum Ende des Wintersemesters setzen dann noch manche Hochschulen Präsenzklausuren an. Zwar mit viel Abstand und Hygieneregeln, aber trotzdem haben dabei manche Studierende kein gutes Gefühl. Ähnliches gilt aber auch bei Prüfungsformaten, die online ablaufen, zum Beispiel wenn dabei Überwachungssoftware eingesetzt und die gesamte Klausur per Video aufgezeichnet wird. Dagegen hatte sich in dieser Woche ein Student der Fernuni Hagen gewehrt. Erst einmal ohne Erfolg. In Campus und Karriere wollen wir mit unseren Gästen und auch gerne mit Ihnen darüber reden, wie Hochschulprüfungen in der Pandemie laufen, welche Online-Formate gibt es und wie werden dabei Täuschungsversuche verhindert, wie kommen diese Prüfungen bei Studierenden und Lehrenden an und welche Alternative gäbe es womöglich. Was meinen Sie? Rufen Sie uns an. Erzählen Sie uns auch gern von Ihren Erfahrungen als Studierende oder auch als Prüfer, gerne auch anonym, wenn Sie mögen. Sie erreichen uns unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Prüfungen in der Pandemiezeit, ob in Präsenz oder digital am eigenen Rechner, die sorgen für Diskussionen und auch für juristische Auseinandersetzungen. Das wollen wir heute in Campus und Karriere mal aufgreifen und zwar mit unseren Gästen. Dazu begrüße ich Iris Kimizoglu. Sie ist im Vorstand des Freien Zusammenschlusses von Studentinnenschaften, kurz FZS. Außerdem Rolf Schwartmann, Professor für Medien- und Datenschutzrecht an der TH Köln, ist uns zugeschaltet und aus München Professor Gerhard Müller, Vizepräsident für Studium und Lehre an der TU München. Lassen Sie uns zunächst einmal an den Hochschulstandort München schauen mit Herrn Müller und mal klären, wieso digitale Formate, Prüfungsformate dort überhaupt ablaufen. Gerne halt vielleicht jetzt mal mit dem Fokus, Herr Müller, wo quasi mit überwacht wird und um da Täuschungsversuche vorzubeugen.
Ja, schönen guten Tag aus München. Wir haben in diesem Semester, diesem Wintersemester, aber auch schon im vergangenen Sommersemester in umfangreicher Art und Weise Online-Prüfungen durchgeführt, um unseren Studierenden die Möglichkeit zu geben, das Studium dann auch im Prüfungszeitraum fortzusetzen. Wir haben ja circa ein Drittel unserer Studierenden aus dem Ausland. Viele der Studierenden auch aus dem Inland wollten nicht nach München kommen, weil sie zu Hause ohnehin gut studieren konnten. Vielleicht auch, weil sie zu Hause Familienangehörige betreuten und entsprechend dort dann auch präsent sein wollten. Und um diesen Studierenden die Möglichkeit zu geben, auch den Prüfungszeitraum erfolgreich noch abzuschließen und das Semester abzuschließen, haben wir unterschiedliche Formate der Online-Prüfungen. Da gibt es zum einen das Format des Open Book Exams. Das ist also eine Prüfung, wo Sie sämtliche Hilfsmittel zu Hause zur Verfügung haben und die Prüfung dann zu Hause durchführen können. Da sind gewisse Anforderungen damit verbunden. Da sind auch Anforderungen hinsichtlich von der Abwehr von Täuschungsversuchen verbunden. Das ging ja auch ganz heftig durch die Presse in der letzten Zeit, diese Prüfungsform. Und dann gibt es Prüfungsformen, die im Grunde so ablaufen wie eine Prüfung im Hörsaal unter einer Aufsicht. Da gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist eine Aufsicht, kann man sich so vorstellen, wie so eine Videokonferenz, wo die Studierenden dann vor der Kamera sitzen und die Prüfung schreiben. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch eine Aufsicht, die unterstützt wird durch ein Programm, welches Auffälligkeiten erkennt, aber dann die Aufsicht letztendlich durch Personen assistiert. Das heißt also nicht, dass das Programm selbst irgendeine Entscheidung trifft, ob ein Täuschungsversuch vorliegt oder nicht, sondern sie hilft die Aufsichtspersonen hier dann die Art der Bearbeitung der Prüfung entsprechend zu bewerten.
Bevor wir dann gleich mal über diese datenschutzrechtlichen Aspekte, die ja auch eine Rolle spielen sollen heute in der Sendung sprechen, lassen Sie uns mal über auch die technischen Möglichkeiten und vielleicht auch Schwierigkeiten, die dabei auftreten können. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze in einer Videokonferenz, werde da auch Video überwacht. Was ist, wenn plötzlich jemand meinen Raum betritt, wenn die Leitung zusammenbricht? Welche Nachteile hat das dann für Studierende?
Vielleicht dazu zu der letzten Frage, wie oft sind hier technische Probleme aufgetreten? Wir waren selbst überrascht, wie wenige technische Probleme aufgetreten sind. Es war im Vorfeld durchaus die große Sorge, dass hier die Internetverbindungen und auch die Hardware, die die Studierenden haben, so nicht zur Verfügung stehen würden. Wir haben auch Hardware dann ausgeliehen für Studierende. Das wurde praktisch nicht in Anspruch genommen. Und auch technische Ausfälle haben sich in ganz, ganz engen Grenzen gehalten. Sie konnten meines Wissens in den Fällen, die dann aufgetreten sind, dann auch durch entsprechende, nochmal hochladen und dergleichen bewerkstelligt werden. Aber das sind ganz kleine Zahlen im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Prüfungen, die dort stattgefunden sind.
Herr Müller, wie ist denn die Akzeptanz? Also vielleicht noch mal kurz zur Klärung, wie viele Studierende jetzt von Online-Prüfungsformaten auch sozusagen betroffen sind und wie die Akzeptanz unter den Studierenden ist. Greifen die beherzt zu, wenn man ihnen sagt, ja, ihr könnt eine Online-Prüfung absolvieren? Ja. Da schauen wir aber auch in euer Studentenzimmer, in eure Privatsphäre. Wir gucken euch auch mit der Kamera ziemlich nah ins Gesicht. So muss man sich das ja optisch auch mal vorstellen. Wie beherzt greifen die Studierenden dazu?
Wir haben ja in Bayern eine Rechtsverordnung bekommen, die Bayerische Fernprüfungs- und Erprobungsverordnung, die das ziemlich genau definiert hat, wie man die Prüfungen abhalten kann. Und wir waren auch froh, dass wir sie hatten, weil wir damit auch eine Klarheit hatten, wie sie vonstatten gehen. Und wir können das sehr genau beantworten, weil wir parallel zu den überwachten Prüfungen immer auch Präsenztermine organisieren. Also die Studierenden, die diese Prüfungen nicht wahrnehmen wollen, online, können zu uns in die Uni kommen und die gleiche Prüfung in Präsenz dann im Hörsaal durchführen. Und ich habe jetzt da nochmal geschaut, letzte Woche hatten wir eine Prüfung mit 500 Teilnehmern, da kam keiner in Präsenz. Dann gab es eine Prüfung mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, da kamen genau 4 Studierende in Präsenz. Das heißt also auch eine große Zahl der Prüflinge, die in München vor Ort sind und die in die Uni fahren könnten, die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren ja alle, haben es vorgezogen, die Prüfung online zu Hause durchzuführen. Die Gründe sind vielfältig. Wir kriegen auch die Rückmeldung der Studierenden, sind ja in engen Kontakt mit den Studierenden, um auf ihre Frage einzugehen. Es gibt einige, die einfach auch lieber zu Hause sind und nicht den Weg zur Universität jetzt machen wollen, die aber auch es auch nicht als problematisch erachten, die Prüfung zu Hause dann zu schreiben unter dieser
Vielleicht aber auch, weil sie keine andere Wahl haben, muss man ja auch mal fairer sein.
Viele haben, aber bei den 600, wenn 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und nur 4 kommen, gibt es auch sehr viele, die in München vor Ort sind und auch reinkommen könnten.
Also gefahrloser, ohne sich anzustecken.
Gefahrlos, genau. Mhm. Und die Studierenden, die hatten große Sorge vor den großen Studierendengruppen, gerade bei großen Prüfungen, dann vor der Prüfung und nach der Prüfung, wo dann vielleicht die Hygieneanforderungen schwieriger einzuhalten sind, vielleicht auch vor der Universität, wenn man dann zusammenkommt oder in der Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber bei den kleinen Zahlen von Prüflingen in Präsenz wäre jetzt das eigentlich nicht Anlass zur Sorge für die Prüflinge. Aber trotzdem haben sie es vorgezogen, zu Hause die Prüfungen zu schreiben. Liegt vielleicht auch daran, dass es gut funktioniert hat. Es muss man auch sagen, dass wir, viele sind ja nicht zum ersten Mal in einer Online-Prüfung, sondern jetzt mehrfach in einer Online-Prüfung gewesen und haben auch schon Erfahrungen aufgebaut. Letztes Wort dazu. Jeder Prüfling hat im Vorfeld die Möglichkeit, die Prüfung zu Hause sozusagen zu üben, das Szenario zu üben, um zu sehen, ob die technische Infrastruktur funktioniert und das alles gut läuft.
Jetzt gucken wir mal noch Sie haben ja jetzt so aus der Perspektive eines Vizepräsidenten, der für Studium und Lehre an der TU München zuständig ist und auch selber Hochschuldozent dort ist, draufgeschaut. Gucken wir mal mit der anderen Brille drauf, nämlich mit der Sicht der Studierenden, Frau Kimizoglu. Die Akzeptanz an der TU München, haben wir ja gerade gehört, scheint hoch zu sein. Trotzdem haben Sie vom freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften Bedenken. Welche?
Genau, also grundsätzlich finden wir es gut, dass digitale Prüfformate angeboten werden, weil einfach niemand in Zeiten einer Pandemie dazu gezwungen werden sollte, in Präsenz anwesend zu sein. Gleichzeitig ist es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, auch andere Präsenzformate bei persönlichen Bedenken, sei es aufgrund des Datenschutzes, aber auch zum Beispiel aufgrund von Erkrankungen oder weil ich eigentlich Kinder zu Hause hätte, wahrnehmen zu können. Bei den digitalen Prüfungen gibt es einige Prüfformate, die tatsächlich sehr gut angenommen werden und auch nicht problematisch sind, gerade Open-Book-Klausuren oder
Take-Home. Kommen wir da mal später vielleicht ein bisschen drauf. Lassen Sie uns jetzt mal eher so über die problematischen sprechen, weil Alternativen sollen uns und Perspektiven sollen uns dann noch im zweiten Teil der Sendung verstärkt interessieren. Bleiben wir mal bei diesen Formaten, wo es ja eine Art Online-Überwachung mit einer bestimmten, ja, kritisch betrachtet oder formuliert Späßsoftware gibt.
Genau, bei den, da muss man erstmal ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich einmal diese ganz normalen, ne, dass ich eine Live-Übertragung meiner Webcam habe, während ich die Prüfung schreibe. Das kann natürlich dann im nächsten Schritt auch aufgezeichnet werden. Und eine sehr viel weitreichendere Variante ist die Nutzung von Software, wie zum Beispiel Proctorio. Das ist eine Software, die ich mir als Studierender auf meinen Rechner laden muss, also auch auf mein privates Endgerät. Und dadurch erhalten die Hochschulen bzw. die Betreiber der Software umfangreichen Zugriff auf meinen PC. Beispielsweise können dann die Verläufe in meiner Browser-Historie ausgelesen werden, nachvollzogen werden, ob andere Geräte in meinem Internetnetz eingeloggt sind. Und es werden auch beispielsweise die Augenbewegungen aufgenommen. Und das hat zur Folge, dass nicht nur umfangreich Daten gesammelt werden und meist auf irgendwelchen Servern in den USA landen, datenschutzrechtlich ist das schon mal fragwürdig, aber auf der anderen Seite hat es auch zur Folge, wir hören immer wieder von Berichten, dass zum Beispiel Studierende, die in der Prüfung auf einen Rechner, auf einen Taschenrechner schauen, Probleme kriegen, weil dann die Software davon ausgeht, dass sie schummeln. Oder auch, dass vor allem People of Color, also Menschen, die kein weißer Durchschnittsmensch sind, Probleme bekommen, weil die Daten, die in die Software eingespeist werden, eben in der Regel auf Datensätzen beruhen, in denen ältere weiße Männer genutzt werden. Und so kann quasi die Software aufgrund der Datengrundlage zu Diskriminierung auch führen.
Nun gibt es ja in dieser Woche zwei Entscheidungen, Eilentscheidungen, muss man sagen, von Oberverwaltungsgerichten, Herr Schwartmann. Jetzt hat Frau Kimisoglu datenschutzrechtliche Bedenken ja aufgezeigt. Wurden jetzt mit diesen Urteilen vom Tisch gewischt? Weil da wurde ja entschieden, dass Prüfungen sehr wohl Aufzeichnung und Videoüberwachung stattfinden können.
Die Oberverwaltungsgerichte, das ist eins in Schleswig-Holstein gewesen. Da ging es um eine Aufzeichnung, Videokonferenz an der Uni Kiel. Das ist so eine Live-Aufzeichnung gewesen, Aufsicht gewesen, von der wir gerade geredet haben. Das zweite in Nordrhein-Westfalen, das betrifft in der Tat einen Mitschnitt. Das wäre die zweite Eskalationsstufe und die dritte, von der wir gerade gehört haben. Das wäre ja diese in Anführungsstrichen unterstützte Software. Wenn die Unterstützung bedeutet, dass das Proctoring ist, wo ein Rechner der Studierenden eine Software runterladen muss und wo dann eingegriffen wird, das ist der nächste Schritt. Schichten wir das mal datenschutzrechtlich ab, dann vielleicht zunächst die Vorbemerkung. Was wir haben, sind zwei Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz. Einstweiliger Rechtsschutz bedeutet, es findet eine sogenannte Folgenabschätzung ab. Man fragt sich, was passiert denn Schlimmes, wenn man das durchlässt oder verbietet? Und beide Gerichte haben gesagt, naja, es spricht ein bisschen mehr dafür, dass das nicht so schlimm ist, wenn wir das jetzt erstmal gestatten. Mhm. Ich halte die Entscheidungen für falsch. Die sind von Prüfungssenaten, sprich nicht von Datenschutzspezialisten. Das sind bei beiden Gerichten andere Senate.
So, also das heißt, da könnte man noch nachlegen und sagen, da wurde jetzt nicht aus der richtigen Perspektive drauf geguckt?
Na, die Gerichte müssen selber nachlegen. Das Eilverfahren bedeutet ja wirklich nur, dass es mal eben entschieden worden ist, jetzt in der kursorischen Prüfung. Es heißt aber nicht, dass da selbst in diesem Verfahren das letzte Wort gesprochen ist. Also für meine Begriffe sind die Gerichte gut beraten, sich das nochmal zu überlegen, weil das, finde ich, im Nachgang auch nochmal diskutiert werden kann. Ich halte die Videokonferenz, Live-Aufsicht, wenn man tatsächlich einen Präsenztermin nebendran machen kann, für diskutabel, sagen wir es mal so. Das war aber in Schleswig-Holstein nicht. Da fand nämlich, wenn ich das richtig gelesen habe, kein Präsenztermin statt, weil das im Lockdown da nicht möglich war. Das heißt, es gab diese Alternative nicht. Die Aufzeichnung, die ist in NRW gehen, die ist, wenn Sie mich fragen, genauso wie die Fernaufsicht, ungeeignet, um einen Täuschungsversuch zu unterbinden. Sie müssen das ja so vorstellen, dass wenn Sie eine Aufsicht im Hörsaal führen, da gibt es kaum einen toten Winkel. Sie sehen, weil die Taschen und die Mäntel und alles immer an den Rand des Hörsaals verbannt sind und die ganzen Handys weg sind, immer auf den Tischen, ob irgendeiner fuscht. Auch ein großer Hörsaal, den können Sie nicht ganz immer überblicken, aber Sie sehen immer, ob da irgendwas Auffälliges ist. Das dreht sich zu Hause um. Sie haben einen kleinen Erfassungsbereich, den Sie sehen. Und der Regelfall ist, dass um diesen toten Winkel, um diesen Winkel rum alles mehr oder weniger frei ist. Das heißt, es kann im selben Raum einer stehen, der mit einem zweiten Gerät, einem Handy zum Beispiel, den Bildschirm abfotografiert und das per Messenger rumschickt und dem Studierenden das zum Beispiel gibt. Der Studierende kann das außerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera auch selber. Mit anderen Worten, diese ganze Aufzeichnerei, selbst wenn man das über Proctoring macht, ist ungeeignet und deswegen auch nicht erforderlich für meine Begriffe, um die datenschutzrechtliche Legislation zu erzeugen. Mit anderen Worten.
Ja, ich würde gerne mal Frau Kimizoglu und auch dann Herrn Müller dazu hören, wie Ihre erste Reaktion war nach dieser Entscheidung. Frau Kimizoglu, waren Sie erstmal enttäuscht oder wie haben Sie diese Urteile wahrgenommen?
Genau, also enttäuscht insofern, als dass wir uns natürlich gewünscht hätten, jetzt schon Rechtssicherheit für Studierende zu erlangen. Aber wie ja gerade schon gesagt wurde, ist diese Entscheidung nicht auf Basis von fachlicher Kenntnis im Bereich des Datenschutzes gefällt worden. Und wir sind weiterhin der festen Überzeugung, dass Proctoring, aber auch Mitschnitte von Live-Übertragungen nicht notwendig sind, da das ja in der Präsenz auch nicht gemacht wird und hoffen darauf, dass das im Nachgang dann doch nochmal zugunsten der Studierenden entschieden werden kann.
Und Sie, Herr Müller, wie haben Sie die Urteile aufgefasst?
Also ich war froh über die Urteile, wie sie jetzt kamen. Einfach auch deshalb, weil man hier auch klar auch nochmal den Zweck der Speicherung auch adressiert hat. Ich meine an der Stelle schon, dass man schon nochmal sagen muss, es sind auch viele Dinge, die hier den Verfahren unterstellt werden, die so auch nicht so ganz zutreffen. Zum Beispiel das Thema Server in den USA. Das ist etwas, wo wir natürlich auch hingeschaut haben, wo die Daten sind, auch das wieder Zurückführen des Computers jetzt bei diesem jetzt am kritischsten bezeichneten Online-Proctoring, das ist auch gewährleistet und auch dort ist es so, dass wir natürlich auch Ersatzgeräte zur Verfügung stellen würden, das aber, wie ich schon gesagt habe, nicht in Anspruch genommen wird. Und eine Sache muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal klar machen, es ist nicht so, dass der Computer alleine nun entscheidet, ob hier ein Täuschungsversuch vorgelegt ist oder nicht, sondern es ist immer nur ein Hinweis, dass eine Person sich das nochmal dann anschaut. Und insofern sind auch die Dinge mit People of Color und dergleichen, können wir in dieser Form nicht bestätigen nach den Erfahrungen, die wir jetzt hatten. Natürlich ist es so, dass Schummeln immer ein Thema ist, auch im Hörsaal im Übrigen, wenn Sie einen großen Hörsaal haben mit einer begrenzten Zahl von Aufsichtspersonen. Aber
da ist dann vielleicht auch nur die Frage der Zeit, bis dann halt auch Präsenzprüfungen videoüberwacht werden. Also man hat ja immer die Sorge, dass bestimmte Entscheidungen dann vielleicht auch Tor und Tür öffnen. Wäre vielleicht auch diese Entscheidung?
Ich glaube, das würde ich so nicht sehen. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir eine Präsenzprüfung in einem Hörsaal Video überwachen.
Ja, weil Sie auch gerade so gesagt haben, so in alle Ecken kann man ja nun auch nicht schauen. Also wenn man sich da wirklich absichern will mit dem Argument der Fairness, es gibt immer neue technische Möglichkeiten. Also das war zum Beispiel eine Befürchtung, die von juristischer Seite, also von dem juristischen Part, die den Student der Fernuni Hagen unterstützt haben, geäußert wurde, dass das vielleicht nur eine Frage der Zeit ist, bis dann eben halt auch Präsenzprüfungen Video überwacht werden. Das
Also dazu bräuchte man erstmal die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und wenn Sie unsere Fernprüfungserprobungsverordnung anschauen, ist das ganz klar geregelt. Und ich würde jetzt auch keinen Sinn darin sehen, es zu tun, wenn wir im Hörsaal die Studierenden vor uns haben. Im Moment ist es jetzt ein Verfahren, welches wir anwenden, um, das muss man sagen, Tausenden von Studierenden die Möglichkeit zu geben, trotz Corona zu studieren und auch mit dem Studienfortschritt voranzukommen.
Ich würde jetzt gerne noch mal zu Herrn Schwartmann.
Ich würde das, genau, aber nur, wenn ich das noch sagen darf. Also jetzt sozusagen diese Option jetzt einzudämmen, weil man befürchtet, dass noch was käme, was im Moment keine rechtliche Grundlage hätte, würde ich jetzt sagen, wird es dem Verfahren eigentlich nicht gerecht.
Herr Schwartmann, welche Folgen sehen Sie denn für die Universitäten? Also müssen Sie sich da vielleicht nochmal rechtlich ganz anders aufstellen oder können Sie sich entspannt zurücklehnen?
Also ich halte das für eine große Pandora-Büchse, die darauf aufgemacht worden ist in der Rechtsprechung. Lassen Sie mich das kurz ausführen. Zum einen Proctoring. Das ist ein Eingriff in die Integrität informationstechnischer Systeme, so wie wir das gerade gehört haben. Das ist ein Grundrecht, das hat das Bundesverfassungsgericht 2008 entwickelt. Das wird gerne vergessen, es gibt es aber. Was hier einfach mal so nonchalant als Unterstützung bezeichnet wird, ist, wenn man das so beschreibt, ein Grundrechtsverstoß. Sie hetzen den Studierenden auf den privaten Rechner eine staatliche Software, die die Browserverläufe kontrolliert und die Blickkontakte. Das ist nicht ohne.
Also in einem Spiegelartikel, ich würde dieses Zitat gern einbringen, wurde kürzlich erwähnt, ein Hochschuldozent, der benannte dieses Aufsichtsverfahren eine Art Prüfungsporno, weil man den Studierenden doch ziemlich nah auf die Pelle rückt, ihnen halt auch ins Gesicht schaut, sieht, wie sie erröten. Würden Sie auch so weit gehen, das so zu beschreiben, Herr Schwartmann?
Stellen Sie sich mal vor, ich fusche außerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera mit meinem Handy, was ich problemlos kann, denn das, was ich unter dem Tisch oder unter der Kamera mache, wird nicht erkannt. Jetzt sage ich hinterher, ich habe gar nicht aufs Handy geguckt, ich bin ein ganz typischer Schoßgucker. Bei meiner Klausur gucke ich ständig auf meinen Schoß. Ja, diese Debatte möchte ich dann gerne mal führen, ob ich Schoßgucker oder Fuscher bin. Und an der Stelle sieht man schon, dass das Bild mit diesem Aufsichtsporno durch den kleinen Mann im Ohr schon ja vergleichsweise gut passt. Das ist schon viel Überwachungsdruck, der entsteht. Aber eine weitere wichtige Sache, warum sich eine Hochschule jetzt nicht entspannt zurücklegen kann, ist folgende. Für mich ist das Proctoring ein eindeutiger Datenschutzverstoß, auch dann, wenn die Prüfungsrichter dieser beiden Oberverwaltungsgerichte im Eilverfahren das nicht gesehen haben. Das kann mal passieren, dass ein Oberverwaltungsgericht im Eilverfahren etwas falsch sieht. Die Zivilgerichte gehen aber davon aus, dass Datenschutzverstöße schon in sehr geringen Fällen Schadensersatz auslösen. Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich entschieden, dass eine einzelne Werbe-E-Mail, die ich möglicherweise unzulässig bekommen habe, einen Schadensersatz auslösen kann in Höhe von mindestens 500 Euro. Das muss jetzt der Europäische Gerichtshof klären.
Aber um das jetzt mal auf den Fall von der Fernuni Hagen runterzubrechen, könnte der Student dann jetzt im nächsten Schritt noch sagen, so, dann gehe ich mal zum Zivilgericht und klage Schadenersatz ein, weil ich mich ja diesem Prüfungsverfahren unterziehen musste?
Das ist vorgezeichnet, absolut. Er kann zunächst mal den Auskunftsanspruch geltend machen und kann sagen, was habt ihr über mich gespeichert? Bei der Bearbeitung des Auskunftsanspruches wird die Hochschule in aller Regel schon einen Fehler machen, weil das sehr komplex ist. Das heißt, allein durch den falschen Auskunftsanspruch bin ich einem Schadensersatzanspruch ausgelöst. Das ist von den Zivilgerichten entschieden. Ein Monat zu spät Auskunft erteilt, kostet 500 Euro. So, jetzt rechne ich da noch drauf. Diese massive Eingriffsmaßnahme, möglicherweise sogar durch ein Proctoring, eine Aufzeichnung wird mir auch schon reichen, dann sind das potenziell Massenverfahren. Ob ich mich da als Hochschule entspannt zurücklegen würde, das würde ich mir gut überlegen.
Herr Müller, wird Ihnen da schon schwindelig, wenn Sie das hören, was Herr Schwartmann jetzt hier ausführt?
Ich kann das, ich bin kein Jurist, ich bin Hochschullehrer. Ja. Und wir haben, und vielleicht muss man schon sagen, wir waren dem Freistaat Bayern sehr dankbar, dass wir eine Fernprüfungserprobungsverordnung bekommen haben, die uns hier einen Rahmen gesteckt hat und die wir auch in einem sehr intensiven Prozess mit juristischer Begleitung natürlich auch sowohl hinsichtlich der technischen Aspekte, hinsichtlich der juristischen Aspekte und was wir als Hochschulen noch dazugefügt haben, waren dann die didaktischen Aspekte, die natürlich ebenfalls extrem wichtig sind. Wie muss ich eine Prüfung gestalten, dass es Sinn macht? diskutiert haben. Und zu diesem juristischen Dokument haben wir dann an den Hochschulen auch die entsprechenden didaktischen und auch technischen Dokumente erstellt. Und mit dieser, sozusagen mit dieser Konstellation und auch, das muss man schon sagen, dieser Tatsache, dass kein Studierender gezwungen ist, dieses Verfahren durchzuführen, weil wir diese Präsenzalternative vorhalten und wir auch entsprechende Hardware, die zwar nicht benutzt wird, nicht in Anspruch genommen wird, zur Verfügung stellen, sind wir einfach auch in der Güterabwägung, muss ich jetzt auch an der Stelle sagen, dass wir Tausenden von jungen Menschen die Möglichkeit geben, trotz Corona hier weiter zu studieren, fühlten wir uns schon verantwortlich, das zu tun.
Herr Müller, lassen wir uns jetzt hier vielleicht mal an dieser Stelle einen Punkt machen, weil ich ganz gerne gleich nach der Musik auch nochmal auf Alternativen zu sprechen kommen möchte. Klausuren und Hochschulprüfungen unter Corona-Bedingungen ist heute unser Thema. Was ist machbar? Was ist erlaubt? Was ist aus Ihrer Sicht positiv oder vielleicht auch bedenklich? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Wir reden heute in Campus und Karriere über Klausuren und Hochschulprüfungen unter Corona-Bedingungen. Und wenn Sie sich an dieser Runde beteiligen möchten, dann können Sie das gerne tun. Entweder indem Sie eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder uns anrufen unter 00800 4464 4464. Und jetzt haben wir eben in der ersten Runde schon ganz viel über diese Online-Formate gesprochen, wo zum Teil halt auch eine Videoüberwachung zum Einsatz kommt, die datenschutzrechtlich aus verschiedenen Gründen umstritten sein kann. Es ist aber auch schon an manchen Stellen, da habe ich meine Gesprächsgäste nochmal gebeten, sich ein bisschen zurückzuhalten, auf alternative Formen hingewiesen worden. Und da wurde auch dieser Begriff Open-Book-Klausur genannt. Frau Kimisoglu, vielleicht können Sie mal erklären, was an diesem Format so innovativ ist und warum das besser ist aus Ihrer Sicht.
Genau, bei Open-Book-Klausuren und auch Take-Home-Exams wird darauf gesetzt, dass die Studierenden ja in der Realität, sei es im Alltagsleben, aber auch im Berufsleben, natürlich niemals keinen Zugriff auf Informationen haben. Daher setzen diese Prüfformate auf eine Kompetenzorientierung, dass eben es möglich ist, zur Lösung der Aufgaben Unterlagen, Bücher etc. hinzuzuziehen. Und die Prüffragen sind dann eben so gestellt, dass sie vor allem verlangen, eben diese Kompetenz der Informationszusammentragung und der Verknüpfung von Informationen abzuprüfen. Das ist
also, dass man nicht das, so nur eine reine,
wir auch plädieren.
Also nicht so eine reine wissensbasierte Abfragenummer, wie das ja auch viele Klausuren, wo man jetzt auch entsprechende Software einsetzt, wo man ganz schnell googeln könnte, wenn man nicht beaufsichtigt wäre, was da die Lösung sein könnte. Wäre bei diesen Open-Book-Klausuren sogar Schummeln in einer gewissen Weise erlaubt, oder? Also in Anführungsstrichen Schummeln.
Genau, also wenn Sie es so ausdrücken wollen, wäre die Antwort vermutlich nein. Natürlich ist es aber, aber natürlich ist es schwierig, dass man immer noch dieses grundsätzliche, diesen Stereotyp des schummelnden Studierenden überhaupt unterstellt.
Aber kann man solche Klausuren, die stelle ich mir auch sehr umfänglich vor, weil man da ja vielleicht auch anders als bei Multiple Choice nicht mit einem Kreuzchen antwortet, sondern womöglich einen ganzen Fall bearbeiten muss, längere Texte schreiben muss. Stelle ich mir jetzt für größere Prüfungen, wir haben ja eben von Zahlen gehört, an der TUM 500 Leute, stelle ich mir ein bisschen schwer vor, wenn ein Dozent, eine Dozentin anschließend 500 Klausuren nachschauen soll.
Genau, aus Perspektive der Dozierenden ist das natürlich eine Sache, die kaum umsetzbar ist. Jedoch liegt unserer Meinung nach die Lösung dann nicht darin, eben auf Proctoring oder Ähnliches zurückzugreifen, sondern da muss grundlegend an das Prüfsystem an deutschen Hochschulen rangegangen werden, sprich weniger Prüfungen und mehr Personal auch, das diese Prüfung überhaupt stemmen kann. Und da sind natürlich dann auch die Bundesländer konkret in der Frage der Hochschulfinanzierung gefragt.
Fragen wir doch mal in die Hörerschaft hinein, was sie von solchen alternativen Formen oder auch jetzt von diesen Online-Formen hält, die wir schon am Anfang der Sendung diskutiert haben. Ich begrüße Samuel Grösch. Er studiert an der Uni Friedrichshafen. Herr Grösch, könnten Sie sich sowas wie Open Book vorstellen? Ist das überhaupt schon bei Ihnen an der Uni durchgeführt worden?
Ja, tatsächlich durchaus. Wir sind jetzt im dritten voll digitalen Semester, beziehungsweise wir hatten die vergangenen beiden Semester immerhin Teilpräsenz, aber schon direkt im Start. Wir haben hier die internationalen Semesterzeiten. Also im März vergangenen Jahres sind wir auf Open Book Klausuren, viele Take-Home-Exams umgestiegen. Teilweise wurden auch dann in der BWL, wo normalerweise irgendwie Wissensabfrage sehr geläufig ist, auf Hausarbeiten umgestellt. Das ist alles eine Möglichkeit. Und auch wir hatten die Diskussion hinsichtlich des Datenschutzes. Da war einmal das Gerücht, dass Historien ausgelesen werden in der Browser-Historie. Und da kann ich Herrn Schwartmann nur zustimmen, dass das auch bei uns zu einer großen Aufruhr gesorgt hat, die dann sich da gemündet hat, dass wir eben das nicht bekommen haben und man teilweise ja 4 Stunden Zeit hat. Ich zum Beispiel vergangenen Dezember für eine Rechtsklausur, wo eben dann auch, ich sag mal, das Internet zur Verfügung steht für Wissen, für Googlen und die Aufgaben einfach so formuliert sind, dass einem das dann eben nicht zwingend dann jeder eine 1-0 bekommt. Und ich kann da nur meiner Vorrednerin zu beipflichten, dass das eigentlich die Lösung ist aus, glaube ich, der Studierendensicht. Denn ein Student wird es immer schaffen oder eine Studentin, sich zusammenzusetzen und sei es über ein voraufgezeichnetes Video, das dann als Webcam eingebunden wird. Das ist ja technisch alles möglich. Ich glaube, dass man nicht technisch dagegen vorgehen sollte, sondern mit sinnvollen, anwendungsbezogenen Prüfungsformaten, die die Studierenden wirklich abprüfen, ob sie das verstanden haben, was sie gelernt haben und nicht, ob sie einfach nur das entweder abschreiben können oder aus dem Kopf abschreiben. Ja.
Also das heißt, sie wurden auch mit eingebunden, in welcher Form Prüfungen ablaufen?
Nicht so ganz. Das hat das Prüfungszentrum schon sehr hingesetzt. Da konnten wir wenig mitreden, aber es gab die Option eben entsprechend, dass man hätte die schieben können. Das ist bei uns normalerweise nicht möglich. Also man wird automatisch angemeldet hier an der Zeppelin-Universität. Es wurde dann aber je nach Fach umgestellt auf At-Home, Take-Home. Das unterscheidet sich dann in der zeitlichen Varianz. Man hat zum Beispiel auch mitbekommen, es gab bei den ersten Semestern dann teilweise 24-stündige At-Home-Exams und das funktioniert einfach nicht, weil die Studierenden dann 23 Stunden tatsächlich vorm Rechner sitzen und das ist ja nicht Sinn der Sache. Dementsprechend wird das reduziert auf 4 Stunden, aber mein Eindruck ist, dass das so auch ohne Überwachung am Rechner absolut eine gangbare Lösung ist. Und ich bin gerade im Auslandssemester, im digitalen Auslandssemester an der Sciences Po in Frankreich. Und auch dort wird es genauso gemacht, dass es da keine Überwachungsmethoden gibt, sondern einfach nur die Prüfungen entsprechend angepasst werden.
Samuel Grösch, vielen Dank für Ihren Einblick ins Online-Studieren und auch Prüfen. Ich möchte jetzt noch einen weiteren Hörer hinzunehmen. Wolfgang Seibel ist das selber, Professor an der Uni Konstanz. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Online-Klausuren?
Ja, hallo. Zunächst, alles in allem muss man sagen, mindestens nicht schlechte Erfahrungen. Ich kann das natürlich jetzt nur aus der Sicht eines Lehrenden so referieren, aber wir haben 2 Semester digitale Lehre und auch digitales Prüfungswesen hinter uns und es ist zunächst mal so, darauf wollte ich nur hinweisen, es wäre ein völlig falscher Eindruck, als hätten wir nun flächendeckend an den deutschen Hochschulen dieses Überwachungsproblem. Das könnte natürlich entstehen, weil es nun mal ein gewisses Dilemma ist. Wir wissen natürlich, dass die Möglichkeit zu Schummeln größer sind. Das ist ganz objektiv so, völlig unabhängig davon, was man da unterstellt. Also wir haben eben nicht die Aufsichtsmöglichkeiten, die man normalerweise bei einer Präsenzklausur hat. Auf der anderen Seite musste man einfach ein bisschen improvisieren und wir haben das zum Beispiel so gemacht, auch in der großen Vorlesung, die ich im letzten Wintersemester gegeben habe, dass wir diese große Abschlussklausur, die normalerweise 90 Minuten dauert, aufgespalten haben in 10 Kurztests. Diese Kurztests haben jeweils 9 Minuten gedauert und dadurch allein schon war auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Anführungsstrichen zu schummeln, deutlich eingegrenzt. Und wir haben dann festgestellt, dass das unter anderem dazu beigetragen hat, dass das Durchschnittsprüfungsergebnis bei 187 Teilnehmern an der Klausur sogar doch ein Tick besser war, sogar zum Teil deutlich besser als in den vorangegangenen Jahren, weil das eine Vorlesung ist, die regelmäßig so angeboten wird. Insofern konnten wir das gut vergleichen.
Herr Seibel, wie schwierig, ich weiß jetzt nicht, in welchem Fach Sie da unterwegs sind an der Uni Konstanz.
Ja, Politikwissenschaft.
Genau, in dem Fall, ja. Wie schwierig ist das denn auch für, jetzt mal aus dozierender Sicht, da auch schnell umzustellen? Weil ich auch, wir hatten jetzt eben Open Book gehört oder Sie haben jetzt ja auch von diesem Kurztest gesprochen. Das muss ja irgendwie auch zu dem passen, was ich vorher im Hochschulsemester gelehrt habe, was ich dann ja im Anschluss auch abprüfe.
Klar, sicher. Und da gibt es gewisse Anpassungsnotwendigkeiten, ist völlig klar. Also simples Beispiel, wenn ich zuvor den Akzent gelegt habe auf offene Fragen. Das heißt also eine Frage, die so formuliert ist, dass man einen ganz kleinen Essay schreiben muss, dann ist das unter diesen Online-Bedingungen immer noch möglich. Aber es schränkt natürlich dann die Auswertungsmöglichkeiten ein und es bleibt natürlich dann auch die Frage, wie standardisiert die Auswertung ist. Wir haben es so gemacht, dass wir dann stärker dazu übergegangen sind, tatsächlich Multiple-Choice- oder Single-Choice-Fragen zu wählen, was übrigens den Vorteil hat, dass wir innerhalb von Minuten dann auch bei einer Teilnehmerzahl von 187 dann die Ergebnisse dann ins Netz stellen konnten. Ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, die Studierenden, also ich glaube das nicht, sondern die Studierenden haben auch in ihrer Evaluation der Lehrveranstaltung dieses Prüfungssystem dann überwiegend positiv beurteilt.
Herr Seibel, vielen Dank für diese Eindrücke. Ja, in Ihrer Erfahrungswelt als Hochschulprofessor der Uni Konstanz. Jetzt noch mal in die Runde hineingefragt. Auch die Fairness, wir hören immer wieder so, was es für Möglichkeiten gibt, da vielleicht doch noch zu betrügen. Kommen wir noch mal einmal auf Open Book zu sprechen. Da kann ich ja ziemlich ohne Aufsicht das abarbeiten, Herr Schwartmann. Gleichwohl, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Rechtswissenschaft da einen Fall bearbeite und meine Mutter ist Juristin, kann die mir doch in diesen 4 Stunden einer Open Book Klausur auch sehr hilfreich zur Seite stehen, ohne dass das irgendjemand mitbekommt.
Ja, also ich bin Hochschullehrer und Jurist, Datenschützer, um das zusammenzufassen. Und wir haben als Prüfungsausschussvorsitzender bin ich auch noch. Also ich habe das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, um Ihre Frage zu beantworten. Ich kann eine Klausur, oder beziehungsweise ist ja gar keine Klausur, die verlangt ja eine Aufsicht, eine Open-Book-Ausarbeitung, für meine Begriffe sehr unproblematisch im juristischen Bereich so stellen als Fall, dass es da relativ wenig Täuschungsmöglichkeiten gibt. Sie formulieren einen Fall. Diesen Fall kann man so ohne weiteres nicht ergoogeln. Sie haben für die Studierenden eine Stunde Zeit vorgegeben. Sie müssen sich den Aufgabentext runterladen. Sie nehmen ein Blatt, damit Copy-Paste nicht funktioniert, füllen den wie in der körperlichen Klausur aus, laden den wieder hoch und das war's in der Stunde. So, und wer in dieser Stunde ein bisschen was googeln kann, der kann das machen. Das ist ja sogar vorgesehen. Die Fragen können ja so gestellt werden, sie können ja so offen gestellt werden, dass das Googeln Sinn macht. Das ist ja auch lebensnah. Also wir haben es aus Dozierendensicht und aus Studierendensicht so erlebt, dass das auch in großen Prüfungen möglich war. Ich habe zum Beispiel im letzten Semester eine große Prüfung gehabt und das ging sehr unproblematisch und es waren auch keine großen Abweichungen. Wir waren nicht wesentlich besser oder schlechter als in den Vorsemestern. Also mit anderen Worten, wir haben auch den Prüfungsanspruch erfüllt. Das hat gut geklappt. Wir haben aber die Hochschule nicht eben diesen Gefahren ausgesetzt und Herr Müller, was er eben sagte, das ist nur, dass eine Verwaltungsbehörde in Bayern, was anderes ist ja das Ministerium, das die Verordnung gegeben hat, nicht gesagt, dass das in irgendeiner Form so funktioniert, heißt lange nicht, dass das rechtlich hält. Und an der Stelle, glaube ich, ist es schon auch fürsorglich, mit Blick auf die datenschutzrechtlichen Risiken auf Open Book umzustellen. Und didaktisch, wie gesagt, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben ja auch 2 Semester innerhalb der Zeiten durchgeprüft.
Aber sind diese Prüfungen vielleicht auch etwas schwerer? Das ist zum Beispiel eine Befürchtung, die Studierenden in der Beratung, in der psychologischen Studienberatung an der Uni Bochum geäußert haben. Dazu hat uns Ranja Kaiser mal genannt, was aus deren Sicht dann auch vielleicht negativ an so einer Online-Prüfung sein kann.
Besonderer Stress und Zorn wird empfunden, wenn seitens der Fakultäten erst sehr spät angekündigt wird, wie die Prüfung stattfindet, also ob in Präsenz oder online und in welcher Form. Des Weiteren werden vermehrt Transferleistungen abgefragt, die schwer vorzubereiten sind. Darüber besteht Verunsicherung. Ansonsten besteht eine ähnliche Problematik von Prüfungsängsten wie zu üblichen Prüfungszeiten.
Herr Müller, sind vielleicht Open Book Klausuren dann auch nicht für alle Studierenden gleichermaßen geeignet?
Ich würde nicht sagen für alle Studierenden gleichermaßen, sondern für alle Studiumsabschnitte und auch für die unterschiedlichen Module gleichermaßen geeignet. Ich glaube, was Frau Kimisoglu gesagt hat, das trifft uneingeschränkt zu, insbesondere wenn wir uns im Masterbereich von unseren Studiengängen bewegen, wo es wirklich darum geht, mit Transferleistungen vielleicht auch komplexere Problemstellungen zu behandeln. Wenn Sie aber in der Studieneingangsphase sind und Studierende auch noch im Bereich des Erlernens von Begrifflichkeiten, von grundlegenden Zusammenhängen sind, ist sozusagen der Sprung in Transferleistungen, genau wie Frau Kaiser jetzt das gerade geschildert hat, einer, der durchaus nicht so ganz leicht abbildbar ist. Und wir haben ja auch genügend Beispiele jetzt aktuell, auch in der Presse, war jetzt auch jüngst wieder Beispiele in der Presse, wo bei Open-Book-Klausuren dann schon die Sorge da ist, wenn man eben in diese grundlegenden Dinge erst reingeht, dass dann die Prüfungen schon zu einer Ungleichbehandlung führen, also Ungleichbehandlung zwischen Studierenden, die eben vielleicht dann schnell eine WhatsApp-Gruppe bilden, die man dann schon sozusagen aufstellen kann, um sich abzustimmen, und anderen, die es ehrlich behandeln. Aber ich stimme Herrn Seibel zu. Ich denke, es ist vernünftig, hier mit unterschiedlichen Formaten zu arbeiten. Das haben wir auch mit unseren Studierenden zusammen. Also bei uns an der TU haben wir da eine intensive Abstimmung auch mit den Studierenden dazu gemacht. Aber das Open Book Format ist eben nicht für alle Studienabschnitte und für alle Inhalte in gleicher Form geeignet. Je später im Studium, umso besser, ganz klar. Und das Schönste ist dann, die Krönung ist eigentlich, dass man so eine Arbeit bearbeiten lässt, was wir auch in einigen Modulen hier bei uns machen, und danach über einen Vortrag sozusagen der Student über seine Studienarbeit hier berichtet, dann ist es natürlich etwas, wo man sagt, da gibt es eigentlich überhaupt keinen sozusagen Ansatz, jetzt hier irgendwie eine Täuschung oder dergleichen zu unterstellen, weil man dann letztendlich auch unmittelbar in Kontakt ist. Das sind schöne, sehr schöne Formate, gerade auch in den späteren Studienphasen.
Frau Kimisoglu, wir haben ja eben jetzt auch so Bedenken gehört, was so die Anforderungen angeht. Wurden oder werden Ihnen auch vom FZS solche Bedenken geschildert? Was wird da so an Sie herangetragen, wenn es um Online-Prüfungsformate geht?
Eines der größten Bedenken, die es gibt und die auch von vielen Personen schon geschildert wurden, ist, dass es leider Dozierende gibt, und das sind bei weitem nicht alle, aber es gibt sie, die nun davon ausgehen, dass sie die Prüfung einfach schwerer machen müssen, weil es ja jetzt einfacher sei, zum Beispiel zu schummeln. Und das führt momentan dazu, dass es eben immer wieder tatsächlich ungleiche Prüfbedingungen gibt im Vergleich zu Präsenzklausuren, weil eben dort seitens Dozierender einfach die Ansprüche hochgeschraubt werden. Dabei sind wir natürlich einfach mit ganz anderen Problemen konfrontiert.
Welche?
Und zum Beispiel, dass die technischen Bedingungen stimmen müssen. Es kann sein, dass ich vielleicht psychisch durch die Pandemie, das darf man ja nicht vergessen, die Pandemie hat einen großen psychischen Impact auf die Bevölkerung. Und das überträgt sich natürlich auch auf Stress, gerade dann in digitalen Prüfungen. Und dem wird dann teilweise leider nicht genug Rechnung getragen.
Ja, vielleicht an Herrn Schwartmann mal gefragt. Wird das in irgendeiner Form von Ihnen einkalkuliert? Also das, was Frau Kimisoglu gerade so an Belastungselementen da genannt hat und auch ja, erschwerte Prüfungsformate?
Ja, absolut. Das sehen wir natürlich. Also ich finde, die Open-Book-Ausarbeitung ist das, wo man am ehesten dem allem gerecht werden kann. Es ist völlig klar, in der Pandemie gelten andere Regeln. Da ist insgesamt mehr Stress. Wenn eine Kamera läuft, dann halte ich das an der Stelle auch aus psychologischen Gründen, wenn es Überwachungsdrucks für unzumutbar. Es ist okay, wenn die Studierenden eine Stunde mit dem Ding allein sind und es dann wieder hochladen. Da ist so furchtbar viel Zeit für unerlaubte Zusammenarbeit in der Regel nicht. Und dass es Ungleichbehandlungen gibt, also es gibt sie nicht innerhalb der Kohorte. Also das wäre das, wo ein Jurist drauf gucken würde, im Vergleich zu den Studierenden, die früher mal Präsenz geschrieben haben und später mal Präsenz geschrieben haben, würde man nicht vergleichen, sondern würde fragen, wie ist das mit denen, die jetzt alle unter diesen in Anführungsstrichen Stressbedingungen schreiben. Mhm.
Und damit ist dann noch eine gewisse, ja genau, das wollte ich gerade sagen, das ist damit eine Fairness, ne?
Mhm. Ja, Sie können niemals die eierlegende Wollmilchsau erzeugen, gerade schon nicht in der Pandemie. Und es gibt keine Schönheitspreise für das, was wir gerade machen. Es gibt nur innerhalb von Leitplanken ein möglichst sicheres durch die Pandemie gehen. Und dazu dient die Open-Book-Ausarbeitung und das Fingerspitzengefühl des jeden Prüfers. Und natürlich ist es nicht schön, wenn man dann die Daumenschrauben anzieht. Aber das habe ich so nicht erlebt. Und ich als Prüfungsausschussvorsitzender kann ja auch in gewisser Weise auch für Fairness werben. Und wir haben das lange, lange intensiv vorher diskutiert, auch in der Fakultät, Open Book oder Aufsicht mit Videokonferenz. Und wir haben uns dagegen entschieden und sind, also auch das kann ich nochmal sagen, sind ja auch eine große Hochschule, sehr gut damit gefahren.
Wir haben noch einen weiteren Hörer. Herr Benecke möchte sich noch an dieser Runde beteiligen. Herr Benecke, Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung zum Thema?
Ja, hallo. Ich studiere selbst an der Universität Jena Drittfach Englisch und habe jetzt 3 Online-Prüfungen absolviert und 2 davon liefen richtig gut. Das waren, also alle 3 waren Closed Book, also eben nicht Open Book Klausuren.
Closed Book heißt also eher so mit Multiple-Choice-Fragen oder erklären Sie es mal kurz, weil wir diesen Begriff noch gar nicht hatten in dieser Sendung.
Ja, ich habe Closed Book bedeutet einfach nur, dass man keine weiteren Hilfsmittel verwenden darf.
Ja.
Und 2 davon waren kameraüberwacht und mit denen war ich auch sehr zufrieden. Das war, wie schon gerade von vielen erzählt wurde, dass man das runterladen musste, man konnte es ausdrucken und dann wurde man gefilmt, wie man den, also Kamera überwacht, wie man schrieb. Ja. Und ich hatte selbst damit kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass Studenten und Studentinnen damit natürlich etwas Schwierigkeiten haben, da die ganze Zeit überwacht zu werden. Aber das ist im Hörsaal eigentlich genau das Gleiche. Ne? Und dann war eine Klausur, das war eine Klausur, wo 270 Studentinnen abgefragt wurden. Das war dann so, dass das eben nicht videoüberwacht war und man konnte, das war Multiple Choice und am Ende gab es noch diese eben auch schon genannten Essay-Fragen, also Interpretationsfragen. Und an diesen hätte man nur feststellen können, ob eben getrickst worden ist oder eben nicht. Ja, und jetzt ist das eben so gewesen, dass diese große Klausur wurde direkt auch annulliert. Ja, da war die Professorin sehr erbost, ja, und hat den Studenten wirklich so allen unterstellt, dass sie getrickst haben, ja, und vielleicht auch nicht allen, aber den Großteil. Und
hätten Sie sich da eine Art von Videoüberwachung gewünscht? Weil das klingt jetzt so ein bisschen so, da können Sie gar nicht diesen Gegenbeweis antreten.
Genau, tatsächlich hätte ich mir da Videoüberwachung tatsächlich auch gewünscht, ja, weil dann wäre das natürlich nicht so gewesen. Aber da ist es natürlich, das lief über die Plattform Moodle, ja, wo man dann eben das eben anklicken konnte. Da ist es natürlich schwierig, ne, bei Multiple-Choice-Fragen. Ne? Das war ja auch reines Wissen abfragen. Ja? Und natürlich hätte man da tricksen können. Bei den Essay-Fragen, und da gab es tatsächlich auch Plagiate, das war auch nachweisbar. Ja? Die wurde annulliert, wurde dann aber wahrscheinlich aufgrund Druck von vielen Seiten dann gültig gemacht wieder. Aber es gab, glaube ich, einen großen Knicks zwischen den Studentinnen und der Professorin. Ja? Das ist, glaube ich, und da wünscht man sich als Student, dass dann man auch als Professor, das ist das erste Mal, dass wir solche Prüfe und so eine Prüfungslage sind und dass die Professorin auch mal sagt, okay, es tut mir leid, das ist schiefgelaufen. Es gibt andere Formate, wie man das machen kann, ja, und dass man da einfach auch draus lernt. Das ist ganz wichtig, auch mal ex negativo daraus zu lernen.
Herr Benecke, vielen Dank für diese.
Darf ich noch ganz kurz eine Erfahrung? Ja. Also ich bin ja selbst auch Lehrer schon.
Ja.
Und da habe ich eine Open Book Prüfung geschrieben in Latein. Also ich habe gesagt, ja, warum soll ich jetzt dafür Vokabeln lernen? Also wenn ihr sie lernt, ist es natürlich besser. Und da war ich dann, das Ergebnis war so schlecht, dass ich auch gesagt habe, wir schreiben die jetzt einfach nochmal. Ja? Und da habe ich aber auch von Schülerinnen eine Mail bekommen, warum muss das jetzt eine Kollektivstrafe sein? Da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich? Das macht doch keinen Sinn. Ja?
Also mit der Fairness ist es dann auch so eine Sache, richtig, in diesen Online-Formaten.
Ja,
Herr Benecke, vielen lieben Dank. Ein Stichwort möchte ich gerne noch für eine Abschlussrunde, für die wir jetzt noch 2 Minuten haben, aufgreifen. Daraus lernen, wenn man Fehler macht. Gestartet mit Herrn Müller, was haben wir jetzt schon aus dieser Situation gelernt und wie könnten Prüfungsformate der Zukunft sich weiterentwickeln?
Also wir haben unglaublich viel gelernt, was kompetenzorientiertes Prüfen, so nennen wir das, anbelangt. Also wie schaffen wir es, die eigentlichen Elemente, die wir abprüfen wollen, wirklich treffgenau zu fassen. Wir haben deswegen auch bei uns jetzt so ein Kompetenzzentrum, Bayerisches Kompetenzzentrum für Online-Prüfungen, ins Leben gerufen, wo wir das Ganze erforschen. Ich glaube, da lernen wir sehr viel. Und ich würde sagen, für die Zukunft kriegen wir vielleicht an einer Stelle eine Erleichterung über diese Erfahrungen, nämlich dort, wo Studierende ins Ausland gehen, wo die Semesterzeiten bisher nicht synchron waren und auch in Zukunft so nicht synchron sein werden, dass man für diese Studierendenkohorte vielleicht nun über diese Erfahrungen auch Online-Formate additiv anbieten kann.
Da machen wir einen Punkt und geben Frau Kimizoglu noch die Möglichkeit, ein kurzes Fazit zu ziehen.
Ob wir gelernt haben, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen, dass es sehr viel Kreativität braucht, um Prüfungen und Prüfsysteme zukunftsfähig zu machen. Und dabei nicht nur Kreativität der Dozierenden gefragt ist, sondern tatsächlich auch die Finanzierung der Hochschulen sehr, sehr schwierig in Deutschland sind. Und gerade im Digitalisierungsbereich auch ein großer Nachholbedarf besteht.
Herr Schwartmann, 10 Sekunden haben Sie noch.
Ja, was habe ich gelernt? Dass man auch in der Pandemie prüfen kann, ohne Risiken. Und das heißt Open Book. Und vielleicht lernt das Oberverwaltungsgericht in Kiel und Nordrhein-Westfalen, dass man auch im Eilverfahren sich nochmal ändern kann und das Hauptverfahren anders macht.
Klausuren und Hochschulprüfungen unter Corona-Bedingungen war heute unser Thema in Campus und Karriere. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.